Guten Morgen, liebe Cornelia. Herzlich willkommen zu unserem Kongress oder zu meinem Kongress. Ich stelle dich einmal kurz vor, dann beginnen wir mit der ersten Frage. Und zwar, du bist Kongressveranstalterin und zu einem wirklich riesigen Thema, wie ich finde. Ja, es trug den Titel der Kriegsenkelkongress. Und deswegen sprechen wir heute über das Kollektivtrauma Krieg und vor allem über transgenerationale Auswirkungen. Und du hast auch ein Buch geschrieben, was ich sehr schön finde. Das heißt Kriegsenkel, Trauma erkennen, verstehen und heilen. Und im Prinzip bildet das deinen eigenen Weg ab, ja? Also du hast ja einen Weg hinter dir, du hast schon verstanden, irgendwas ist hier, aber bevor du es einordnen konntest, hat es viele Jahrzehnte gedauert und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlichen Dank, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei zu sein und ich hoffe, dass ich etwas Sinnvolles dazu beitragen kann.
Ja, auf jeden Fall. Davon bin ich überzeugt. Genau. Und wir fangen mal an. Du bist ein Kriegsenkel, also das Kind eines traumatisierten Kriegskindes. Ja,
Genau,
wir
ja.
ordnen gleich nochmal ein zeitlich. Du hast ja mir damals eine Einordnung gesagt, Baujahr so und so. Das machen wir gleich, damit alle ungefähr wissen. Und das war, als würde dich jahrelang so wie eine Last quälen, ja. Und du hast aber selbst nicht den Krieg erlebt, hast die Auswirkungen gespürt und deswegen war es schwer, überhaupt zuzuordnen. Was waren das denn für, ich sag mal, Symptome?
Ja, das waren eigentlich so ziemlich, also bedrückende Gefühle, also so eine Last, wie du es schon gesagt hast, und dass mich irgendetwas ausbremst. Aber ich wusste nicht, was es ist. Aber diese Last habe ich deutlich gespürt. Was halt auch war, ich war chronisch müde und erschöpft und hatte auch so depressive Episoden, die sich eigentlich so aus meiner eigenen Kindheit gar nicht erklären. Also die ich mir nicht erklären konnte. Also auch diese chronische Müdigkeit, weil ich war jetzt nicht Manager oder sonst irgendwie was, ne? War aber trotzdem ständig erschöpft und müde. Ich hatte Entscheidungsängste, die ja so eine ganz tief sitzende Angst, ich könnte die falsche Entscheidung, also eine falsche Entscheidung könnte tödlich sein. So, ja, und deswegen fiel mir das immer unheimlich schwer, wirklich Entscheidungen zu treffen. Und wiederkehrende Albträume, die sich auch aus meiner Kindheit nicht erklären ließen. Also da waren Szenen aus dem Krieg oder von verhungerten Meerschweinchen beispielsweise oder von Flucht oder so eine Situation, wo ich innerhalb von kürzester Zeit meine Sachen packen muss. Und ja, irgendwie war das merkwürdig. Und im Alltag hatte ich auch so Flashbacks. Also, ja, das nennt sich also plötzlich Erinnerungen, also Bilder von, also die nicht aus meinem Leben stammen, also von Flucht, irgendwie Menschen in Wagen, die irgendwie mal minus 17 Grad losziehen und solche Geschichten halt, ne? Ja, es waren eigentlich ganz viele Sachen, auch so Mangelgefühle, dass ich nicht in meine Kraft kam, obwohl ich unheimlich viele Ideen hatte. Ja, und nicht wirklich im Leben anzukommen. Ich bin oft umgezogen, hatte irgendwie nie länger, also längere Partnerschaften. Auch Freundschaften waren irgendwie immer so Zeitabschnittsfreundschaften irgendwie. Wenig, also eigentlich kein Erfolg im Beruf. Ich bin, ja, habe auch meinen Beruf ständig gewechselt oder meinen Arbeitsplatz und konnte also nirgends länger als 2 Jahre arbeiten. Ja.
Ja, das hattest du im Vorgespräch auch gesagt. Also es war wie in allen Lebensbereichen so eine Rastlosigkeit, ne? Hattest du
Ja.
beschrieben. Und vielleicht nur noch mal zur Einordnung, von wann bis wann würde man es als Kriegsenkel deklarieren? Da gab es einen direkten
Ja,
Kriegsenkel.
also das mit den Jahrgängen ist nur das eine, aber das Wichtige ist einfach dieses Verhältnis zueinander. Also wenn die Eltern, also sagen wir grob, sagt man so, also immer wieder heißt das so zwischen Jahrgang 1955 und 1970, 75, aber es liegt daran, ab wann die Eltern geboren sind und was die Eltern erlebt haben. Also es kann auch sein, wenn jetzt jemand, zum Beispiel der Vater 1945, also so Kriegsende oder 46 geboren ist, zählt noch zu den Nachkriegen, und dann sehr spät Vater geworden ist. Dann kann es auch sein, dass es noch viel weiter geht als 75. Also dass man auch, ist es möglich. Also wenn die Eltern, also die Kriegskinder, von Kriegskindern spricht man, wenn man so zwischen 1928 bis 1946 geboren ist. Also wirklich den Krieg als Kind, als Jugendlicher und beziehungsweise auch noch im Mutterleib. den Krieg mitbekommen hat.
Okay.
Dann, das ist so die Kriegskindergeneration.
Okay, und danach kommen die Kriegsenkel.
Und die Kinder der Kriegskinder sind die Kriegsenkel. Oft denkt man so als erstes bei dem Begriff Kriegsenkel an den Opa, der im Krieg war, also von den traumatisierten Soldaten. Das ist aber nicht ganz klassisch. Also ist natürlich auch Thema transgenerationales Trauma, aber jetzt nach meinem Verständnis nach hat nicht Kriegsenkel. Und trotzdem natürlich ein Thema, was tief, sehr, sehr tief ins Leben, das Leben beeinflusst, ja.
Ja, und du hast gesagt, du hattest komische Albträume. Hattest du die schon seit der Kindheit oder fing das erst später an, weißt du
noch? Das kann ich leider nicht mehr so genau sagen. Aber ich denke so als Jugendliche, da kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern.
Ja, okay.
Ja.
Ja.
Weil ich hatte als Kind Meerschweinchen gehabt und dann hatte ich so Situationen, so geträumt, dass ich zu meinen Meerschweinchen komme und die verhungert sind und mir das gar nicht erklären konnte. Weil ich habe so, und ja gut, jetzt später weiß ich auch, warum oder welches Trauma ich da in meinen Träumen wiederholt habe. Also meine, aber da kommen wir ja später drauf, ne?
Genau. Ja, wir fangen mal direkt an. Also du, genau, du bist in Deutschland geboren und du hast auch gesagt, du hattest nie direkt damit eine Berührung. Es wurde auch sehr wenig in der Familie darüber gesprochen, also kaum. Und ich würde gerne in deiner Kindheit beginnen. Ja, du bist mit 4 Geschwistern aufgewachsen, mit viel Natur um dich herum, mit deinen Eltern und Großeltern im Haus, also erstmal behütet. Und ja, und hast aber gesagt, irgendwas stimmt nicht und später kam das Thema Flucht in dein Leben. Und hier nur noch mal zur Erklärung, dein Vater und deine Oma, hast du mir im Vorgespräch erzählt, haben bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Schlesien gelebt und haben danach das Thema Vertreibung, Gewalt, Flucht, Hunger und Tod erlebt. Vielleicht kannst du einfach mal schildern, wie du das Stück für dich herausgefunden hast, was denn wirklich die Familiengeschichte war, wenn niemand drüber gesprochen hat.
Ja, ich möchte nur ganz, ganz kurz etwas richtigstellen, weil so dieses Flucht und Vertreibung ist in einem Wort oder in einem Satz erwähnt worden. Es sind aber 2 verschiedene Sachen. Und es war bei meiner Familie auch so, dass sie erst zum Ende des Krieges das erste Mal flüchten mussten vor den Russen und dann aber wieder zurückkamen. Und danach, nach Kriegsende, wurden sie vertrieben aus Schlesien. Und das sind 2 verschiedene Themen. Das sollte ich einfach nur klarstellen. Also,
Ja, super.
Aber kommen wir dann später auch nochmal drauf. Es ist auch wirklich ganz oft, dass man sagt Flucht und Vertreibung, aber es sind wirklich verschiedene Sachen. Ja, und das hat aber meine Familie beides erlebt. Ne? Und wie viele Menschen aus den ehemaligen deutschen Gebieten auch. Also meine Familie ist ja wirklich kein Einzelfall. Das hat Millionen von Menschen betroffen.
Ja.
Gut, deine Frage war, wie ich das als Kind gespürt habe.
Wie du so Stück für Stück herausgefunden hast, dass da eine ziemlich krasse Geschichte sich hinter verbirgt, ja?
Ja. Also sagen wir mal so, ich habe als Kind, also ich habe sehr wenig klare Erinnerungen an meine Kindheit. Es war wirklich immer so wie ein Nebel. Und ich kann mich an Situationen erinnern, wie ich, also im Flur meiner Großeltern war ein Familienfoto mit der ganzen Familie drauf. Das Buch, übrigens das Bild, was auch auf dem Kriegsenkelbuch jetzt ist. Meine Ahnen haben den Platz dorthin geschafft. Und da habe ich meine Großeltern mal gefragt, also mein Vater, war klar, ist der kleine Junge rechts. Und den Großen, den kannten wir auch, das war der Onkel Johannes. Aber was ist mit den anderen 4 Kindern? Und da sagte meine Oma nur, die sind im Krieg gestorben. Und es war klar, keine weiteren Nachfragen erwünscht. So, ne? Und das war wirklich so eine Eiseskälte und so plötzlich. Und oh, ich habe was verkehrt gemacht. Und solche Situationen, in denen meine Eltern oder meine Großeltern merkwürdig reagiert haben, ja, da kann ich mich an mehrere erinnern. Ja, und ich habe mir schon als Kind, also als ich hatte mich schon gefragt, Mensch, mein Vater und was mit den 4 Kindern, also das hat mich irgendwie beschäftigt, aber nicht greifbar, es wurde ja auch nicht mehr darüber gesprochen, auch mein Vater hat nichts erzählt. Und Ja, im Grunde bin ich dann viele Zeit, also viele, viele Jahre später, so als junge Frau, eigentlich über meine Krankheit dann dahin gekommen, das aufzuschlüsseln.
Du hast, genau, du hast viel, viele Jahre in Therapie verbracht, beziehungsweise nach der Diagnose gesucht.
Ja, ich habe nicht Therapie gemacht. Ich habe wirklich gesucht nach Unterstützung, weil ich gespürt habe, da ist etwas, was mich belastet. Genau. Aber es konnte halt keiner wirklich greifen damals.
Ja, das heißt also erstmal der normale Gang zum Arzt, ja, weil man ja in der Regel auch, also Erschöpfung würde man jetzt vielleicht als körperliches Symptom einordnen. Und ja, da gab es dann wahrscheinlich Ratlosigkeit, oder?
Ja, genau.
Genau. Und du hast erzählt, irgendwann bist du in eine ganzheitliche Klinik gekommen. Und vielleicht kannst du mal schildern, ja, warum? Was war erstmal der Grund, ja, dann der Gang dahin und was ist dort geschehen?
Ja, also nachdem ich jahrelang nach Unterstützung gesucht habe, ich habe auch so vieles ausprobiert an Methoden und Techniken, Meditation und Buddhismus und wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht, um mich zu befreien von dieser Last, diese unsichtbare Last, die ich gespürt habe. Ja, und nach der Odyssee, also auf der Suche nach Therapeuten, habe ich halt einfach gemerkt, ich komme nicht weiter. Körperlich hatte ich noch zu der chronischen Erschöpfung noch dazu unheimlich schwere Beine. Ich konnte stellenweise oder zeitweise wirklich kaum laufen. Irgendwie so 200, 300 Meter zu laufen, war schon schwer. Also wirklich schmerzende, schwere Beine und zeitweise auch Hände, die einfach sehr schwer waren. Aber es war kein Rheuma, es war nichts, es gab keine Ursache dafür. Ich habe alles Mögliche durchchecken lassen. Und ich habe gedacht, das kann doch nur irgendwie an meiner Familiengeschichte liegen. Und die Therapeuten, ach, lass das Gepäck doch einfach los, lebe im Hier und Jetzt, genieße das Leben und alles Mögliche. Ne? Und ich habe mich vollkommen unverstanden gefühlt und es hat das Ganze noch schlimmer gemacht. Und in der Klinik, als ich irgendwann mal gemerkt habe, okay, ich komme hier nicht weiter, aber eine ganzheitliche Klinik, die wird mir bestimmt helfen, die ja alle Aspekte berücksichtigt. Mhm. Ja, aber auch da wurde ich eigentlich 4 Wochen vollkommen falsch behandelt. Man hatte, das war der Verdacht, dass ich, oder man wollte es mir eigentlich eher einreden, ja, so kann man es eher sagen, ja. Man wollte mir einreden, dass ich ein selbsterlebtes, verdrängtes Trauma hätte. Sowas wie sexuellen Missbrauch oder sowas. Und dass es so tief vergraben ist, dass ich nicht drankommen würde. Mhm. Ich habe gespürt, nein, das ist es nicht. Mhm. Dann habe ich mich natürlich auch gefragt, okay, vielleicht ist es ja so schlimm, dass ich nicht drankomme. Aber nein, irgendwie war es klar, es ist es nicht. Mhm. Es ist wirklich, wenn ich gefragt wurde, ja, wie es mir geht, dann, ich konnte manchmal keine Antwort finden. Weil ich immer in diesem Gefühl meines Vaters steckte. Genau, und das war dann auch der Punkt, an dem ich dann irgendwann mal doch eine Erlösung gefunden habe, doch kann ich jetzt so sagen. So nach 4 Wochen Falschbehandlung, also es wurde immer schlimmer eigentlich, dadurch, dass ich gemerkt habe, ich werde nicht verstanden und gesehen, habe ich mich immer mehr zurückgezogen in mich.
Ich glaube, du hast auch einmal in einem Interview erzählt, du hattest ein Erlebnis, hast das geteilt, wolltest dich darüber austauschen und dann konnte das aber nicht angenommen werden und bist dann aus diesem Raum gerannt, ja, aus diesem Raum gerannt. Also da sind wir schon bei dem Thema Retraumatisierung. Das heißt, wenn der Gegenüber, der Therapeut, wenn gesagt wird ganzheitlich, aber dann am Ende fehlt doch die ganzheitliche Sicht. Also was macht das dann mit dir, wenn dir dann auch gespiegelt wird, das ist jetzt ein bisschen zu verrückt, oder?
Ist vollkommen verkehrt. Genau. So, das kann nicht sein, das gibt's nicht, du bist verkehrt und du fühlst verkehrt. Genau, das war wirklich eine Retraumatisierung. Und die Erlösung war dann tatsächlich in dieser Klinik in der 5. Woche, als ein Therapeutenwechsel war oder beziehungsweise meine Haupttherapeutin irgendwie krank war, saß mir ein junger, dynamischer Therapeut gegenüber. Und ich wollte schon gar nicht mehr meine Geschichte erzählen. Aber irgendwie habe ich es dann doch gemacht. Und dann hat er mich irgendwie gefragt, was fühlen Sie gerade? Und ich fühlte gar nichts. Ich sagte nur, ich bin gerade im Lager. Also in dem mein Vater ganz schreckliches erlebt hat, nur zur Erklärung. Er schaute mich an und ich dachte schon, oh, ich habe wieder was verkehrt gesagt gemacht. Und er schaute mich an, irgendwie lange, und sagte dann, Sie haben eine posttraumatische Belastungsstörung in der 2. Generation.
Ja.
Ich glaube, der Stein, der mir da vom Herzen fiel, den hat man mal in den Wald gehabt. Das war es war so eine Erleichterung, endlich gesehen und erkannt zu werden.
Mhm.
Und dass das Kind, das, was ich jahrelang mit mir herumgeschleppt habe, plötzlich einen Namen hatte.
Mhm.
Ja, das war für mich wirklich der Schlüssel, also dann, ja, der Schlüssel, der mir einfach dieses Thema eröffnet hat und auch meinen weiteren Heilungsweg eröffnet hat.
Mhm.
Wie so eine Tür, die sich geöffnet hat
dazu. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Also ich fand es gerade sehr berührend. Ich habe richtig gemerkt, so ja, wie das gewesen sein muss in der Situation. Und wie ist es dann für dich weitergegangen? Also das ist ja der Beginn sozusagen. Man hat erstmal die Diagnose, ja, oder man weiß überhaupt erstmal, in welche Richtung man jetzt überhaupt suchen und forschen muss. Mhm. Und das hast du dann getan. Kannst du beschreiben, was dann passiert ist?
Ja, genau. Danach wusste ich ja erstmal, wonach ich suchen konnte. Genau. Ja. Weil vorher, ich habe zwar alles Mögliche geguckt, aber irgendwie war es das nicht.
Mhm.
Ja, also dann mit diesem Begriff kam ich dann auch auf transgenerationale Weitergabe von Traumata und der Begriff Kriegsenkel kam in mein Leben.
Mhm.
Also, da dachte ich, ach ja, Kriegsenkel, Kind eines traumatisierten Kriegskindes. Ja, das bin ich. Und transgenerationale Traumata. Dann habe ich halt irgendwie auch recherchiert und das war 2008, im November 2008 habe ich die Diagnose bekommen. Ist also wirklich schon ein paar Jahre her.
Ja.
Und da habe ich dann festgestellt, das ist jetzt gar nicht, also ich bin nicht die Einzige, die das hat. Es gibt noch viele andere und es gibt tatsächlich einen Begriff dafür und es gibt auch Forschungen dazu, dass Traumata wirklich weitergegeben werden auf verschiedenen Ebenen, auf der energetischen, auf der sozialen, auf der und auch auf der epigenetischen, epigenetischen Ebene. Genau.
Mhm.
Ja, und das war wirklich insgesamt beruhigend. Und bei dem Thema Kriegsenkel kam ich dann natürlich auch auf Bücher zu diesem Thema. Und ja, dann habe ich eigentlich auch Geschichten gelesen von anderen Kriegsenkeln, wie die Vergangenheit, über die Vergangenheit ihrer Eltern erzählten und was das mit ihnen im Leben gemacht hat. Und warum sie nicht in ihre Kraft kamen, warum sie ständig umgezogen sind, warum, ne? Und dass das alles eine Ursache haben könnte in dem Leben, in den traumatischen Erfahrung der Eltern. Und ich habe mich da einfach so oft wieder gesehen. Ich dachte nur, wow, genau das ist es. Ne? Mhm. Und so wurde immer das, was ich vorher so diffus gefühlt habe, immer greifbarer, dadurch, dass andere Menschen Worte dafür gefunden haben und das beschrieben haben. Und so konnte ich dann auch meine Kindheit immer mehr reflektieren, was vorher nur so im Nebel war.
Mhm. Ah, okay. Und hast du dann versucht, mit deinem Vater zum Beispiel darüber zu sprechen oder mit deiner Oma?
Meine Oma lebte zu dem Zeitpunkt leider nicht mehr.
Okay.
Ja, mit meinem Vater ja, genau. Und ja, als ich gemerkt habe, dass, ja, wie sehr mich das belastet und, na gut, das habe ich vorher schon gemerkt. Also, nachdem ich ich bin so aufgeregt, das ist so ein Thema, bin ich mal so in meiner Kraft. Und dann weiß ich manchmal gar nicht irgendwie, wie ich das, was alles so in mir ist, ausdrücken kann.
Ja.
Genau. Bei dieser Beschäftigung mit der Vergangenheit meines Vaters, genau, ich habe dann auch mich noch tiefer auch zum Thema Flucht und Vertreibung beschäftigt. Und da war ein Buch, das war, glaube ich, der Anlass, wirklich, das hieß Tier und tief in der Seele, tief in der Ferne meine Sehnsucht oder so. Also es ging um die Flucht einer Familie aus Schlesien.
Mhm.
Und dieses Buch, da wurde erstmal beschrieben, was diese Familie erlebt hat während der Flucht.
Mhm.
Das war unglaublich. Und mein Vater ist doch auch geflüchtet und meine Familie. Und da habe ich gedacht, okay, wenn die das erlebt haben, dann wird das ziemlich wahrscheinlich sein, dass meine Familie Ähnliches erlebt hat.
Mhm.
Ja, und so entstand wirklich ein ganz, ganz tiefer Wunsch in mir, in die Altheimat meines Vaters zu reisen.
Mhm.
Und das war klar, ich muss dahin. Ja? Ein Stück Heimat, von dem ich ja nie, also von ich wusste zwar Schlesien, ja, aber was ist Schlesien? Wo ist Schlesien? Und was gibt es da überhaupt? Und ja, jedenfalls habe ich dann meinen Vater gefragt, habe gesagt, ich möchte gerne, also ich mich beschäftigt, deine Vergangenheit, sehe, was du als Kind erlebt hast. Und ich möchte gerne in deine alte Heimat. Kommst du mit? Ja, und er kam mit. Und das war auch gut, so rum zu fragen, nur so als Tipp, am Rande für Zuschauer, die vielleicht auch so den Impuls jetzt spüren, vielleicht sowas zu machen mit ihren Eltern. Wenn wichtig ist, den eigenen Wunsch auszudrücken und nicht zu sagen, du, Mama oder Papa, sollen wir nicht nach Schlesien fahren? Mhm. Das ist nicht so hilfreich. Also für meinen Vater war es wirklich gut. Und ich wäre gefahren, egal was. Und das nimmt den Druck raus.
Ja. Mhm. Ja. Und macht das vielleicht auch leichter für sie. Ja, also da ist eine führende Hand quasi, ja. Und ob du jetzt mitkommst oder nicht, dahin.
Ja. Und mein Vater war vollkommen berührt und sagte, ja, wenn du möchtest, ich komme mit.
Mhm.
So. Oh, und ich, das war so dankbar, es war so schön, dass er wirklich den Mut hatte, sich seine Vergangenheit auch zu stellen.
Mhm.
Ja, und dann haben wir die Orte seiner Vergangenheit aufgesucht. Und das war die spannendste und tiefgreifendste Reise in meinem Leben.
Die Reise deines Lebens, ja.
Genau. Wir haben Spuren aller vier verstorbenen Geschwister gefunden. Wir haben das Haus gesehen, in dem mein Vater geboren ist, in dem meine Großeltern eine Bäckerei, einen Kolonialwarenladen betrieben haben.
Mhm.
Wir haben, ja, wir waren einfach da, wo mein Vater gelebt hat, wo er Schönes erlebt hat. Die Kirche zum Beispiel auch besucht, die mein Vater in sehr positiver Erinnerung hatte von früher. Aber auch die Orte des Schreckens, des wirklich ganz fürchterlichen Schreckens.
Mhm.
Mein Vater hat innerhalb von einem halben Jahr nach dem Krieg 4 Kinder durch den Hungertod verloren. Also 4 seiner Geschwister sind verhungert.
Mhm. Und vielleicht gehen wir nochmal zurück zu dem Ort, wo er gelebt hat, wo er schöne Erinnerungen dran hatte. Wie war das? Ist es noch ein belebter Ort? Führt jetzt jemand anderer die Bäckerei oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, nein, das Haus war etwas verwahrlost. Die Bäckerei ist abgerissen worden, aber das Wohnhaus stand noch.
Mhm.
Und das ist damals, also nach dem Krieg, dann Polen zugeordnet worden.
Mhm.
Ja, in der Ort, den gibt es auch noch, genau, das waren eigentlich auch so Fragen, die wir irgendwie hatten auf der Reise, ne, bevor wir losfahren. Was wird uns überhaupt begegnen? Wird es den Ort noch geben? Wird es das Haus noch geben? Und wie werden die Menschen auf uns reagieren?
Mhm.
Und die Reaktionen waren absolut überwältigend. Das war unglaublich berührend, wie die Menschen versucht haben, ja, uns zu helfen, obwohl wir die Sprache nicht verstanden. Also irgendwie haben wir uns auf einer anderen Ebene verstanden und mit deutschen Kennzeichen hatten die auch irgendwie einen Eindruck, also wussten die irgendwie auch, warum wir da waren.
Mhm. Ja.
ja, und wirklich sehr, sehr beeindruckend war die Szene, als wir wirklich dort ankamen an diesem Haus. Und also wir fuhren so langsam drauf los, wir wussten es ja nicht. Und mein Vater plötzlich rief, stopp, ich bin zu Hause.
Mhm.
Das war für mich, ich glaube nicht nur er ist zu Hause, auch ich bin zu Hause. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin angekommen.
Mhm.
Ja, in einem Teil meiner Geschichte, die bis dahin nur ja, im Nebel lag. Und es war so schön, dieses Haus zu sehen, diesen Garten. Und diese Landschaft ist auch, sie hat mich unheimlich angesprochen. Es war total schön dort.
Ja, und wenn du sagst, die Menschen waren so offen vor Ort, ich kann mir vorstellen, also auch für sie ist es ja eine völlig unaufgearbeitete Geschichte.
Ja.
Also auch dort wird ja die Geschichte irgendwie weitergegeben. Das heißt, auch Menschen in deinem Alter oder etwas jünger sind ja davon dann auch unbewusst oder bewusst beeinflusst. Ja, also das ist ja etwas, was man spürt. Ich vermute, auf beiden Seiten gibt es eigentlich den Wunsch nach dieser Auflösung oder nach dieser Aufarbeitung, ja, um diese Last dann wirklich vom Herzen oder von den Schultern zu nehmen. Ja,
genau.
Und genau, du hast gesagt, ihr habt Spuren entdeckt. Das heißt, wenn du Spuren der vier Geschwister entdeckt hast, dann waren das wahrscheinlich ein Grab und mit einem Schild drauf. Oder wie habt ihr Spuren entdeckt?
Ja, dazu müsste man so ein bisschen in die Geschichte reingehen. Ich weiß, was meine Familie erlebt hat. Ich weiß nicht, ist das...
Ja, mach ruhig.
Okay. Also nachdem wir das Haus gefunden hatten, wir waren an den Orten, an denen mein Vater, also in dieses Lager, von dem ich vorhin kurz gesprochen habe, das nur ganz kurz erwähnt habe, dieses Lager, in dem alle, die noch in dem Ort lebten, alle Deutschen, die noch nach dem Krieg in Neu-Leipe lebten, sind in ein sogenanntes Arbeitslager oder Aussiedlungslager gekommen.
Mhm.
Aber was dort passierte, war, also es war nicht, dass man da irgendwie weitergeleitet worden ist, sondern es war im Grunde genommen ein Vernichtungslager. Von den 8000 Deutschen, die dort untergebracht waren, und das waren alte Menschen, Frauen und Kinder, sind über 6000 Menschen, nicht nur Deutsche, gestorben.
Mhm.
Und nicht einfach so, sondern wirklich durch den Hunger, durch Gewalt, durch Krankheiten, durch Folter. Also ganz, ganz grausam. Mhm. Und in diesem Lager ist halt auch das, also im August 45, im September, der erste Bruder von meinem Vater gestorben im Alter von 6 Jahren. Mhm. Und in dieses Lager ist heutzutage eine Gedenkstätte. Und da gab es Steine mit den Namen der Verstorbenen. Und da haben wir zum Beispiel, da war noch der Name Leonard, zu finden. Mhm. Ansonsten gab es das auch in den Unterlagen in dem Museum. Also dort war auch ein Museum und wir haben mit der Mitarbeiterin gesprochen und sie hat uns die Unterlagen, also die Papiere gezeigt und auch bestätigt, dass Leonard dort gestorben ist. Mhm. Die anderen beiden, die nächsten beiden Geschwister sind einen Monat später gestorben, innerhalb von 2 Tagen, aber in einem anderen Lager. Wie mein Vater sagte, in diesem Lager an der Neiße ging es wesentlich humaner zu, sagt er immer. Also dieses Lager ist für ihn auch wirklich eher so ein positiv bedacht, aber er sagt, zu essen gab es da auch nichts. Mhm. Und dort sind innerhalb von 2 Tagen die beiden Geschwister gestorben, die kleine Monika im Alter von 2 Jahren und dann der Bernhard, der war schon jugendlich. Und dort, dieses Lager gab es nicht mehr. Also wir haben versucht, dieses Lager zu finden nach der Beschreibung meines Vaters, aber da gab es nichts mehr. Aber wir haben einen Hinweis bekommen, dass die Toten aus diesem Ort auf dem Friedhof begraben worden wären. Mhm. Und das war eine Information, die für meinen Vater auch schon unheimlich hilfreich war. Mhm. Also wirklich bei ihm so zu mehr Ruhe geführt hat. Weil das war auch noch so ein Rätsel, so ein Puzzlestein. Was ist überhaupt mit den Geschwistern mhm. passiert? Sind die auch verscharrt worden, wie der Erste? Und dann sind wir wirklich dorthin gefahren und haben in den Totenbüchern die Namen der beiden Geschwister gefunden. Mhm. Und das war auch das, so dieses, ja, plötzlich das auf Papier zu sehen, schwarz auf weiß, was bis dahin nur so wirklich aus Erzählungen und aus vagen Erinnerungen bestand. Das war wirklich für uns alle, also meine Schwester war auch noch dabei, mhm. und unglaublich berührend und ja. tiefgehend, also so. Ja, so ist plötzlich wurde es greifbar und so. Ja, mhm. und den letzten haben wir dann, also das Dokument des letzten verstorbenen Bruders, der im März 46 gestorben ist, haben wir dann in Form eines Eintrags im Kirchenbuch gefunden. Mhm. Ja. Ja. Und so fügten sich halt für meinen Vater unheimlich viele Puzzlesteine zusammen. Mhm.
Ja, und das zu sehen, also oft wird ja beschrieben, auch von Hinterbliebenen, wenn man das einmal schwarz auf weiß hat, ja, also man kann mhm. ja nicht mehr den Menschen an sich sehen oder den Körper, aber mhm. um es so einmal zu sehen, hilft unheimlich, mit dieser Geschichte abzuschließen oder das zu verinnerlichen und dann irgendwie aufzuarbeiten. Und das hast du gerade bei mhm. dem Vater auch beschrieben. Was waren denn so die Auswirkungen auch bei ihm nach dieser Reise? Mhm, also die waren ja. wahrscheinlich bei euch beiden da, aber
ja.
bisher, mhm. ja.
Ja. Wir haben, also an diesen Orten, an denen wir diese Spuren der Kinder gefunden haben, haben wir ein kleines Ritual gemacht. Und mhm. zwar hatte ich kleine Bildchen vorbereitet von den Geschwistern, die ich aus dem Familienfoto kopiert hatte. Und ja, und diese Bilder haben wir an diesen Orten, also einen schönen Platz dafür gefunden an diesen Orten, wo sie verstorben sind wo sie verstorben sind. Und haben dort einfach nochmal einen Moment diesen Kindern gedacht. Mhm. Das war etwas, was mein Vater so ja auch ganz viel gegeben hat. Also das war, ja, dass seine Trauer, sein Schmerz plötzlich Raum haben darf. Ja, wie ging es ihm danach, nach der Reise? Also er hat auf jeden Fall vielen und gern von dieser Reise erzählt. Mhm. Und ja, für mich fing da meine Transformationsreise richtig an. Ja. Aber trotzdem, ich meine, es ist natürlich wirklich absolut super krass, was er erlebt hat, denke mhm. ich. Mhm. Ich meine, da kommen noch so ein paar Sachen dazu, aber zum Beispiel, dass er die Vergewaltigung seiner Mutter gesehen hat, miterlebt hat und solche Geschichten. Es ist wirklich unvorstellbar, sich vorzustellen, also dran zu, ja, was die eigenen Eltern erlebt haben oder haben. Und ja, dann wird das eigene Leben auf jeden Fall verständlicher.
Ja.
Trotzdem, also es war schon für ihn erleichternd, aber es war noch nicht, ich hatte das Gefühl, es ist noch nicht gut, es reicht noch nicht. Ich hatte immer das Gefühl, es da muss noch mehr passieren. Meine Idee war, mit ihm zusammen, es kam mal ein Wochenende zu besuchen für Kriegskinder und ihre Kinder. Ne? Es gab den Peter Heinl, der also Seminare angeboten hat, aber irgendwie war mein Vater noch nicht so, also er war schon, halt auch schon nicht mehr der Jüngste, ne? Hat das dann doch nicht gemacht.
Okay, aber ich hab, Cornelia, du hast gesagt, zum Zeitpunkt der Reise war er 73.
Ja.
War das so?
Ja.
Ja. Mhm. Nur, dass wir so eine Einordnung
haben. Ja, genau. Mhm. Stimmt. Okay. Und danach, also irgendwie hat er doch Angst, was ich natürlich gut verstehen kann, wirklich noch tiefer in dieses Thema reinzugehen. Mhm. Das ist absolut verständlich.
Ja.
Und so habe ich halt versucht, anders eine Lösung zu finden. Mhm. Und dann begann ich das, was wir auf der Reise erlebt haben und seine Erzählungen auf der Reise, konnte er natürlich dann irgendwie noch immer mehr erzählen davon, aufzuschreiben in einem Buch, in einem Büchlein. Aber es war mir klar, das ist für meine Familie, also für meinen Vater, dieses Buch, das, was er erlebt hat, dass es Worte findet durch mich. Mhm. Ja, und da habe ich natürlich auch öfters dann nochmal nachgehakt, weil beim Schreiben habe ich auch festgestellt, oh, hier hakt es, das ist noch nicht rund, das ist noch nicht schlüssig und so weiter. Und so konnten wir das gut zusammen, da wirklich zustande bringen auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und es hat lange, lange gedauert. Ich habe dieses Buch erst 7 Jahre nach der Reise fertig gehabt.
Mhm. Wann war die Reise? Die war, glaube ich, wann
2009?
War das? 2009, okay.
2016 war das Buch fertig.
Ja.
Was ich dann im Rahmen einer Familienfeier auch meinem Vater überreicht habe. Ich habe so 20 Exemplare drucken lassen, auch für meine Geschwister und Nichten und Neffen, also die alle, die Interesse daran hatten, den habe ich gerne ein Buch gegeben.
Ja, also nur damit wir es jetzt nicht verwechseln, würde ich noch mal kurz erwähnen, das war nicht dieses Buch,
genau,
sondern das war ein Buch, was du eigens für deine Familie geschrieben hast, um das ganze Erlebte zu verarbeiten. Ja, man bringt es einmal strukturiert aufs Blatt und verarbeitet es ja dadurch auch.
Ja, genau. Dieses Buch hieß Auf den Spuren der Vergangenheit. Verzeihen ja, vergessen nie. Ich meine, ich habe es hier vorne im Schrank. Soll ich das mal eben holen, oder?
Also wir können, ja, du kannst es zeigen, wenn du möchtest.
Ganz schnell.
Ja.
Also das hieß Verzeihen ja, vergessen nie. Auf den Spuren der Vergangenheit. Genau. Jetzt habe ich es wieder. Ja, und da ist auch das Bild meiner Familie drauf. Ja, das war aber zuerst nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ja. Aber diese Geschichte, die ich dort erlebt habe, die fließt in dem Kriegsenkelbuch, was du jetzt gerade gezeigt hast, was ich dieses Jahr fertig geschrieben habe, da fließt diese Geschichte mit ein.
Ja, okay. Und es ist ja so, also wir haben schon festgestellt, das betrifft ja im Prinzip eine ganze Generation. Also wenn wir uns jetzt Deutschland anschauen, dann wissen wir, auf die eine oder andere Art haben vor allem unsere Großenkel und damit jetzt meine Eltern in dem Fall, sind dann die Kriegsenkel. Die Großeltern haben das aktiv miterlebt. Enkel haben die Nachkriegszeit aktiv miterlebt. Und das bedeutet, es ist noch gar nicht lange her, dass es eigentlich wie in unserer Familiengeschichte auch wirkt und weitergegeben wird. Also, du hast zum Beispiel vorhin gesagt, dein Vater erstmals hatte dieser Raum des Schmerzes, hatte da einen Platz, ja, an dieser Stelle.
Ja.
Ich will nochmal zurückkommen auf das Thema Trauma und Emotionen. Also das ist ja im Prinzip das Trauma, dass wir uns komplett von diesen Emotionen abspalten. Und du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass es keine Resonanz auf unsere Gefühle gibt. Kannst du dazu nochmal was sagen, zu diesem Thema, um das so ein bisschen besser verstehen zu können?
Ja, genau. Was dieses übernommene Trauma genau ist, ne? Ja, und zwar unsere traumatisierten Eltern, die mussten ihre Gefühle vollkommen abspalten, um überhaupt überleben zu können. Hätte mein Vater damals als 9-Jähriger die Trauer und den Schmerz zugelassen, wäre er absolut lebensunfähig gewesen. Also das, ne? Und ich denke, es ist auch meine Oma, wenn sie diesen Schmerz zugelassen hätte, sie hätte nicht die hätte es einfach nicht ausgehalten, denke ich. Ja, und diesen drängenden Schmerz, der ist ja, ja, sagen wir mal, wie durch die eigenen Kinder natürlich nochmal richtig aktiviert. Aber er darf halt nicht raus, es wird verdrängt. Und das heißt, also mein traumatisierter Vater konnte auf meine Gefühle, ob positiv, also ob glückliche Gefühle oder traurige Gefühle überhaupt nicht eingehen. Mhm. Das war ihm gar nicht möglich, weil er diese Gefühle verdrängen musste und nicht wahrgenommen habe. Und das heißt, er hat mich durch die Traumabrille betrachtet. Durch die Traumabrille zum Beispiel, ich könnte verhungern, ne? Deine Geschwister, oder ich könnte, mir könnte Schlimmes passieren. Und so wurden eigentlich positiv, also auch sagen wir, wenn ich zum Beispiel glücklich war, ich kann mich an so eine Situation erinnern, wo ich irgendwie richtig fröhlich war, zu meinem Papa gegangen bin und er auf einmal traurig wurde. Mhm. Ich dachte, bin ich, was habe ich verkehrt gemacht? Hilfe! Mhm. Ich wollte einfach nur Bestätigung, Resonanz, Mitfreude. Mhm. Und heute weiß ich, dass das Momente waren, an denen er unbewusst an seine eigene unglückliche Kindheit erinnert wurde und dachte, so, dass er selbst ja, keine schöne Kindheit hatte. Und er konnte nicht, ja gut, da konnte er natürlich auch nicht darüber sprechen. Mhm. Oder auch das Gefühl, mit meinen Sorgen nicht zu meinem Vater gehen zu können. Doch dem Motto, ich kann ihn nicht noch damit belasten. Und ja, dann auch so Sprüche, du weißt ja gar nicht, wie gut du hast, oder sei froh, dass du was zu essen hast. Und solche Sachen sind so Botschaften, wo das Kind ja irgendwie eigentlich gar nicht weiß, was es mit anfangen soll. Ne? So, es wird ja nicht erklärt, mhm. ne? Dass der Vater nicht zu essen hatte und froh ist, dass ich jetzt was zu essen habe. Mhm. Aber was meine eigentlichen seelischen und emotionalen Bedürfnisse sind, dafür hat er einfach keinen Blickwinkel. Mhm. Ja, und das verursacht natürlich in einem Kind die absolute Irritation, nicht diese Bestätigung zu bekommen. Oder bei Trauer, also wenn ich traurig bin, getröstet zu werden. Mhm. Das ist die Aufgabe meiner Eltern. Mhm. Und umgekehrt war es eher so, dass ich gespürt habe, mein Vater ist traurig und ich darf ihn jetzt nicht noch mehr belasten oder ich muss ihn trösten. Aber es läuft alles so unterbewusst irgendwie ab. Das sind ja auch so Verträge, die wir mit den Eltern so haben. Ne? So als, mhm. Kind, als Kind liebe ich, also habe ich das Bedürfnis, dass meine Eltern glücklich sind.
Ja.
Bin bereit, alles dafür zu tun. Und ich spüre, da ist was bei meinen Eltern. Mein Vater ist traurig, wenn ich zu ihm komme. Ja, was kann ich denn jetzt machen? Und was ich dann gemacht habe, ist halt, dann habe ich halt mich zurückgenommen. Um meinen Vater nicht traurig zu machen, war ich dann also nicht mehr so glücklich. Ja. Ja. Und das ist halt diese Energie, diese Bremse, das ist diese blockierte Energie und diese, ja, dass ich auch als Erwachsene nicht in meine Kraft gekommen bin.
Ja, wahrscheinlich der Mechanismus, später einfach sich selbst zu deckeln, ja, in beider Hinsicht. Mhm, also genau. Auch wieder die Abspaltung im Prinzip, weil dann ist das Verhältnis sozusagen am klarsten.
Ja, genau. Ja. Mhm. Möglichst unauffällig, möglichst funktionieren und ja, den Eltern keine Sorgen bereiten. Und vor allen Dingen dadurch stelle ich als Kind natürlich auch meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zurück. Wenn ich spüre, okay, da kommt keine Resonanz oder sogar Abwertung. Ich möchte irgendwie was, ich habe einen Wunsch, oh, Papa, ich habe da was gesehen. So nach dem Motto, es kann dann so Sprüche. Jetzt fällt mir gerade keiner ein. lieber die Tower, na, ich weiß jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall, es war klar, dass dieser Wunsch, dass das nichts wert ist. Mhm. Ja, und dass ich doch froh zu sein habe für das, was ich habe.
Was jetzt da ist.
Was jetzt ist.
Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf die Glas. Also das ist ja gleich dieses nicht von irgendwas träumen, sondern in der Realität, die ja für ihn eine ganz andere ist sozusagen, ja, eine viel existenziellere, als es für dich in deiner Generation schon gewesen wäre.
Ja, genau. Und wenn ich mir vorstelle, dass mein Vater wirklich tatsächlich froh gewesen wäre damals, wenn er das bekommen hätte. Und wenn er es kommuniziert hätte, hätte ich das verstanden. Wenn er zum Beispiel gesagt hätte, du, Conny, du, als ich in deinem Alter war, boah, da habe ich wirklich ganz Schreckliches erlebt. Wir hatten nichts zu essen und so weiter. Deswegen habe ich gerade jetzt so reagiert oder so. Ne? Ja. Dann ist das klar. Dann ist das auch nicht traumatisch. Dann würde die Traumaweitergabe, dann wäre das keine Traumaweitergabe. Aber so ist es halt. Und Energie geht ja nicht verloren. Das ist nämlich noch ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Die Energie, diese Trauma-Energie, die wird ja so lange weitergegeben, bis sie erlöst wird. Mhm. Und Trauma setzt sich auch im Körper fest. Ne? Das blockiert ja. Und ich habe wirklich diesen Schmerz und diese Verzweiflung in allen Zellen meines Körpers gefühlt. Also nicht nur in den schweren Beinen. Und was wollte ich jetzt erzählen? Oder was war deine Frage?
Nee, das weiß ich nicht, aber ich steige da jetzt einfach ein.
Ja.
Es ist ja so, als Kind, wir fühlen ja auch, das hast du vorhin schon beschrieben, was der Vater fühlt. Also
ja.
Ich stelle mir das immer so wie so ein Energiefeld vor, was wir fühlen, das heißt Schmerz, Trauer, aber dadurch, dass er selbst oder dass oft so Verdrängung war, aber auch kollektive Verdrängung, überhaupt nicht, also wie so ein Stillschweigegelübdes, im ganzen Kollektiv war klar, wir sprechen nicht drüber.
Genau.
Und das ist ja das, was dann so verwirrend eigentlich ist für die Kinder. Genau. Man weiß gar nicht, was war hier los, was war, bevor ich hier war. Mhm. Und man kennt diese ganze Geschichte nicht. Und das.
Ja, es war ein absolutes Tabuthema, darüber zu sprechen. Also und deswegen, also jetzt nicht nur in der Familie selbst, auch gesellschaftlich.
Genau. Und du hast mir am Telefon gesagt, jetzt kommen wir schon so ein bisschen zum Ende, dass es eigentlich auch wie deine Lebensaufgabe wurde. Also wir suchen ja oft nach, was ist die Lebensaufgabe, aber genau war es für dich, das Trauma der Ahnen aufzulösen.
Oh ja.
Kannst du dazu noch was sagen?
Oh ja. es ist ganz, ganz schwer in Worten zu beschreiben. Also indem ich mich immer tiefer damit beschäftigt habe, habe ich irgendwie gespürt, was da wirklich an Lebensenergie gebunden ist. Und ja, wurde eigentlich mit jedem Schritt, hat sich mehr Lebenskraft und Potenzial in mir entfaltet. Und als ich andere Menschen davon erzählt habe, von diesem Prozess, und dazu möchte ich noch was erzählen, was auch mal wichtig war, um diese Trauer nach außen zu bringen, was nach diesem Buch haben wir noch einen Baum gepflanzt für meine Ahnen, also für die verschorbenen Geschwister. Genau, das kommt schon gehört zusammen. Und an diesem Baum, da haben wir nochmal dieses Schicksal meines Vaters gewürdigt und dem einen Raum, wirklich einen richtigen Raum, also mehr als das Buch, noch im Außen gegeben, wirklich diesen Baum gepflanzt.
Einen sichtbaren Ort quasi.
Einen sichtbaren Ort geschaffen für dieses Familienschicksal. Mhm. Und das war ein Punkt, wo mein Vater auch nochmal eine Erleichterung gespürt hat und ich auch. Mhm. Und dieser Ort ist jetzt wirklich wie ein Kraftort für mich geworden. Und an diesem Ort habe ich vielen Menschen von meiner Geschichte erzählt. Die haben gefragt, was mit Baum? Da hat man noch einen Stein platziert. Und da habe ich erzählt, was die Geschichte meines Vaters mit mir gemacht hat. Und da sind ganz viele Menschen erstmal so auf dieses Thema aufmerksam geworden und fragten dann, oh, meine Mutter hat auch mal was von Schlesien erzählt. Ach, meinst du, dass ich vielleicht deswegen so oft umziehe oder nicht den richtigen Partner finde oder was auch immer? Das ist möglich, ne? Ja, und viele haben dann begonnen, sich mit ihrer Familiengeschichte zu beschäftigen. Oder manchen, die es bewusst waren, waren noch nicht die Tragweite bewusst. Mhm. Naja, auf jeden Fall war dieser Ort ein Platz, wo ich mich mit meinen Ahnen verbunden gefühlt habe und wirklich das Gefühl hatte, ich habe ihnen einen Platz gegeben und sie unterstützen mich jetzt wirklich in all meinem Tun. Mhm. Und an diesem Ort ist dann auch die Idee entstanden, zu dem Kriegsenkelkongress. Also dort wurde mir das Thema eingegeben. Und ja, ich spüre halt, dass ich da durch meine eigene Geschichte wirklich Menschen inspirieren kann, selber eine Reise zu machen in die Vergangenheit oder einen Ort zu schaffen für die Ahnen oder zu schreiben. Ja, und ich, seit 2019 habe ich wirklich das Gefühl, das ist jetzt meine Lebensaufgabe, mit meinen eigenen Erfahrungen Menschen zu inspirieren, sich selber diesem wirklich sehr, sehr schmerzhaften Thema zuzuwenden.
Ja.
Aber ich kann nur sagen, durch diese Zuwendung, diesem Thema entsteht eine unglaubliche Schöpferkraft.
Mhm. Ja, und vor allem ist es eigentlich auch das, was ja gebraucht wird in unserer Gesellschaft, im Kollektiv. Ja, wenn wir es weiter totschweigen, dann wirkt es immer fort. Und so ist das Thema präsent im Raum. Es ist greifbar, ja, wie bei dir damals mit dieser Diagnose überhaupt. Mhm. Und dann verstehen wir, was mit uns los ist, was die Verletzung. Also und wahrscheinlich fragen wir uns auch nicht länger, ja, bin ich jetzt verrückt oder ist die ganze Welt verrückt oder wer ist jetzt?
Ja, genau.
Ja. Sehr, sehr schön, sehr kraftvoll. Ich hatte mir gerade noch was aufgeschrieben.
Ich gucke auch gerade, irgendwas war noch.
Ja.
Mit dem. Ja, was hattest du noch?
Genau, also ich weiß auch, dass der damals, ich habe das ja so ein bisschen am Rand mitbekommen, dass dieser Kongress unheimlich große Wellen geschlagen hat. Ja, daran hat man schon gesehen. Ich glaube, auch wenn jemand das gar nicht so bewusst fühlen kann oder wahrnehmen kann, unbewusst ist immer was da und dann kommt dieses Thema, ja, dann bekommt es jemand mit. Und ich glaube, das ist gerade für unsere Geschichte einfach sehr wichtig, ja, das von verschiedenen Seiten zu beleuchten und genau zu schauen, was ist mit meiner Familie passiert. Und mir ist noch vorhin, als du gesagt hattest, Schlesien, in dem Moment ist mir eingefallen, das stimmt, die Oma meines Partners spricht auch aus Schlesien, also sie hat das auch hinter sich, Flucht und vermutlich vorher auch die direkte Vertreibung. Und sie erzählt immer eine ganz bestimmte Situation. Es hatte auch mit Hunger zu tun. Und es gab einen Soldaten, ich glaube, ein russischer Soldat hat so getan, als würde er ihr ein Brot geben und hat es aber fallen lassen. Also und sie wiederholt diese Geschichte so oft, wo ich mich so oft gefragt habe, ja, da muss ja viel mehr dranhängen als diese eine Szene, ja. Mhm. Und ja, jetzt wird mir das klar. Also es gibt so verschiedene Verbindungen, die es einfach gibt, ja, und die jetzt mir dadurch natürlich, wenn man versteht, was dann dahinter steht, hinter diesem kleinen Ausschnitt, dann ist auch klar, wie das Leben von ihr und aller nachkommenden Generationen beeinflusst, ja.
Ja, genau. Und erst dann kann man ja nicht nur das eigene Leben besser verstehen, sondern wirklich auch, ich denke, verstehen, was im Außen passiert gerade. Weil vorher haben wir es einfach ja durch die Traumabrille betrachtet und nicht gesehen, was wirklich ist. Also es eröffnet wirklich einen unglaublichen Raum.
Ja.
Für Klarheit, für Kraft.
Ja. Weil im Kollektiv ist es ja, also gesellschaftlich ein ganz heikles Thema, ja, das ist klar. Also es gibt ja da so wie diese Kriegsschuld, die auf Deutschland landet. So, das bedeutet eigentlich das Gefühl, wir sind schuld. Auf der anderen Seite steht die ganz individuelle Geschichte, die gar nicht, die man damit gar nicht verknüpfen kann. Also auch das ist ja schon so eine Widersprüchlichkeit, ja. Was habe ich selbst erlebt und was wird dann gesellschaftlich, wie wird es aufgearbeitet? Und eigentlich wurde es gar nicht aufgearbeitet, auch wenn wir so ein paar Museen und Denkmäler haben, aber wirklich darüber gesprochen, sodass es heilsam sein kann, ja, die individuelle Geschichte. Ich habe das Gefühl, dass es nie passiert. Ja.
Und deswegen kann nur jeder wirklich bei sich selber anfangen, das aufzuarbeiten. Und das wirft Wellen. Und das, ich habe angefangen und ich habe tausende von Menschen inspirieren können, das dasselbe zu tun.
Ja.
Weil es lohnt sich wirklich, dorthin zu schauen.
Ja.
Ja.
Cornelia, ich danke dir wirklich sehr für deinen Mut. Also man hat ja auch, dass du über das Thema jetzt so offen gesprochen hast. Man merkt ja, dass es noch aufregend ist, ja, dass das immer noch wirkt, wenn man quasi darüber spricht, kehrt man ja auch an die Orte zurück oder in die Erlebnisse. Ja, und ich weiß, das ist auch immer schwer wahrscheinlich oder nicht so einfach, darüber zu sprechen. Und dafür danke ich dir sehr, dass du es heute trotzdem getan hast mit mir. Vielen Dank.
Ich danke dir auch. Ich habe es gerne gemacht und ich freue mich.